Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 75 von Kreisab, ein kleines Jubiläum, das wir heute feiern, und dazu habe ich mir natürlich zwei ganz besondere Gäste eingeladen, nämlich meinen Dauergast Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Und Björn Parzen, freier Handballjournalist. Hallo Björn.
Hallo.
Heute die Themen sind unter anderem ein Interview mit Jens Tiedtke zum Schluss der Sendung, der Spieler der HSG Wetzlar, der seine Karriere beendet hat, nicht der einzige dort, aber vor allem derjenige, der, glaube ich, einige interessante Sachen zu erzählen hatte, hatte ja mal eine schwere Krankheit, darüber spreche ich unter anderem mit ihm. Dazu gibt es Männernationalmannschaft, die haben sich erfolgreich und sehr, sehr souverän für die Europameisterschaft in Polen qualifiziert, da werfen wir einen kurzen Blick drauf und wir sprechen über das Thema, über das ihr gerne zuhören möchtet, nämlich 16 Leute auf dem Spielberichtsbogen. Doch zunächst beginnen wir mit der WM-Qualifikation der Frauen. Und Christian, man muss sagen, leider hat es sportlich nicht gereicht. Die Mädels haben in Russland verloren. Auch das Hinspiel ging ja verloren in Dessau. Letzte Woche haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das ist ein ganz, ganz großer Rückschlag. Denn wir haben gerade erst einen neuen Bundestrainer bekommen. Und ja, jetzt gibt es schon dieses Aus in der WM-Qualifikation. Wie bewertest du das?
Ja gut, also man wusste im Vorfeld, dass letztendlich das Spiel Deutschland gegen Russland wirklich eins der Top-Duelle in diesen Playoffs ist. Es gibt für Europa nun mal nur wenige Startplätze, auch dadurch begründet, dass Brasilien halt diesmal Weltmeister geworden ist. Von daher war es natürlich schon zu erwarten, dass es da wirklich hart auf hart zugehen wird. Man hat sich gegen den Rekordweltmeister, ja, durchaus nur knapp geschlagen geben müssen. Also da gab es schon weitaus größere Niederschläge für die deutsche Mannschaft mal, aber letztendlich hat es nicht gereicht und jetzt heißt dann die Hoffnung wohl Wildcard.
Bevor wir jetzt aber auf die Wildcard zu sprechen kommen, warum hat es denn nicht gereicht aus deiner Sicht?
Ja, also zum einen hat man natürlich in beiden Partien jeweils die erste Halbzeit irgendwie komplett verwachst gehabt. Man ist gegen diese offensiv eingestellte Deckung der Russen gerade in Dessau da nicht wirklich zum Zuge gekommen. Dieses Experiment Nina Wörz zurückzuholen hat nicht funktioniert. Man hat in meinen Augen auch nicht genügend die Breite des Kaders ausgenutzt gehabt. Wenn man sieht, wer da in Russland am Ende fast die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, dann muss man sich fragen, warum diese Spielerinnen in Dessau dann schon nicht gespielt haben. Und ja, von daher gibt es genügend Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, da muss man sich an die eigene Nase fassen.
Siehst du das auch so, Björn?
Auf jeden Fall. Also ich sage so, man hätte es auch nach dem 20:22 in Dessau noch schaffen können. Das Spiel in Astrachan hat genügend Möglichkeiten dazu offen gelassen, am Ende diese zwei Tore zu werfen, weil es waren ja nur zwei aufgrund der Toranzahl. Exemplarisch vielleicht, ich gebe Christian absolut recht, die ersten 20 Minuten in Dessau und auch die erste Halbzeit in Astrachan, da sollte man sehr analytisch vorgehen, sagen wir es mal etwas zurückhaltend. Aber zum Beispiel in den Situationen, wo es in Astrachan 17:17, 19:19 stand, ich wage die These, wenn man einmal geführt hätte, wären die Russinnen und Evgeny Drefilov nervös geworden. Aber man hat immer in diesen Situationen, es kam ein Fehlpass, es kam eine vergebene Chance, verworfener 7 Meter, Ball ins Aus gespielt. Das waren so wirklich ganz einfache Dinge, die dann überhaupt nicht funktionierten. Und dazu kommen meiner Meinung nach natürlich, wie Christian schon angesprochen hat, auch meiner Meinung nach taktische Fehler von der Bank oder von Trainer Jakob Westergaard und Grit Jurak. Also ich gebe Christian absolut recht, warum eine Anne Hubinger, die in der zweiten Halbzeit in Astrachan richtig gut ausspielt, in Dessau nicht auf dem Feld war. Susan Müller war fernab von ihrer Normalform am Ende einer verkorksten Saison in Győr. Oder auch, warum man sich nicht schneller einstellen konnte auf diese 4-2-Abwehr in Dessau und die Russen dann auch teilweise in Astrachan wieder gemacht hatten. Oder warum man sie überhaupt generell etwas schwer tat mit dieser Abwehr. Man konnte sich darauf einstellen. Die haben drei Varianten und da muss man einfach taktisch darauf reagieren. Also ich sage, es war in beiden Spielen, aber speziell auch noch in Astrachan, die Chance da, das Ding zu drehen.
Du weißt aber, dass du deine Zurückhaltung in dieser Sendung durchaus ablegen darfst, ne?
Ja, was heißt Zurückhaltung ablegen? Ich sage mal, es waren eben taktische Fehler, aber man muss auch eins sagen, ich weiß nicht, ist es ein, warum waren die Spielerinnen so nervös? Warum kommen Pässe nicht an oder freie Chancen? Dann hat man gesehen, es gibt auf der Außenbahn, gab es auf beiden Seiten Probleme, also Angie Gech gespielt überragend in Oldenburg, wenn sie auf der Halbposition spielen, ist ja eher notgedrungen, da links außen. Und auf rechts außen habe ich Marlene Zapf und Svenja Huber auch schon deutlich besser gesehen. Also man kann sagen, die Abwehr stand größtenteils gut, man bekam natürlich, Koschetto war nicht im Griff und in Astrachan dann auch noch Blisnova. Aber grundsätzlich Abwehr im Verbund mit Torfrau waren in Dessau sehr gut. In Astrachan gab es dann manche Kooperationsprobleme zwischen Abwehr und Clara und Katja Schülke. Aber daran hat es nicht gelegen. Es wurde meiner Meinung nach, die WM wurde im Angriff vergeben.
Siehst du das ähnlich, Christian, wie Björn das jetzt zusammengefasst hat? Oder würdest du da gerne noch was hinzufügen? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist das schon enttäuschend, wenn man gerade nach dem ersten Spiel sagt, wir wissen, was wir im zweiten besser machen müssen. Und genau diese Dinge kann man dann eben nicht besser machen, weil man hat eine Woche Zeit gehabt, sich genau darauf vorzubereiten, wie Björn das jetzt gesagt hat, diese 4-2-Abwehr, diese offensive Deckungsweise der Russin, wo wir in Dessau gar nicht mit zurechtgekommen sind, weil wir nicht beweglich genug waren im Angriff. Genau da hapert es dann teilweise auch wieder im zweiten Spiel. Das kann eigentlich nicht sein.
Nee, das ist absolut richtig. Das darf eigentlich nicht vorkommen. Wie gesagt, da gilt es auch, die richtigen Lehren rauszuziehen. Es ist natürlich so, dass einige Spielerinnen mit einer offensiven Abwehr nicht zurechtkommen. Das ist auch bekannt. Deswegen spielen die Russen ja auch diese Abwehr. Aber dann gibt es natürlich auch andere Spielerinnen, die man dementsprechend einsetzen muss und mit denen man dann auf diese Art und Weise agieren kann. Ich kann nicht beurteilen, wie gut Jakob Westergaard mittlerweile die deutsche Bundesliga kennt und die Spielerinnen entsprechend kennt, wie man die einsetzen kann. Ich sehe aber im deutschen Kader durchaus genügend Spielerinnen, die gegen eine offensive Abwehr halt entsprechend gute Ergebnisse erzielt hätten. Also von daher muss man einfach sagen, dieses Ergebnis kann einen und darf einen nicht zufriedenstellen.
Also wenn wir damit zufrieden sind, das wäre ja was. Wie kritisch siehst du die Personalie Susan Müller?
Ja, es ist halt schwierig. Also ich kann nicht beurteilen, in welchem Fitnesszustand sie im Moment ist. Ja, in Gör war sie ja auch ständig angeschlagen, hat dazu nicht viel Spielpraxis bekommen. Ich kann es nicht beurteilen. Natürlich ist sie, wenn sie in Topform ist, eine Spielerin, die wirkliches Weltklasseniveau haben kann und der Mannschaft auch bringen kann. Aber natürlich weiß auch jeder gegnerische Trainer, dass man sich eben auf Susan Müller fokussieren muss und dann ist das deutsche Angriffsspiel zum Erliegen gebracht worden. Also da muss man natürlich dann auch als Mannschaft entsprechend Lösungen erarbeiten, wie man ohne Susan Müller erfolgreich Handball spielt.
Zumal ja, Björn, du hast es eben gesagt, Anne Hubinger gerade in dem zweiten Spiel, in der zweiten Halbzeit richtig, richtig gut gespielt hat. Muss da Fitness vielleicht vor Qualität gestellt werden? Oder vor potenzieller Qualität, muss man ja dann bei Susan Müller sagen.
Ja, also ich sage es mal so, es gibt die schönen Sätze, bei mir spielt nicht alt oder jung, bei mir spielt gut. Ich gehe davon aus, dass Anne Hubinger, ich war jetzt nicht dabei, deswegen kann ich es nicht so beurteilen, wenn man so im Spiel aufspielen kann, auch im Training so aufgespielt hat und ich hätte einfach mal ihr früher eine Chance gegeben, sowohl in Dessau als auch in Astrachan, dann muss man eben auch mal sagen, wenn eine Spielerin nicht 100% fit ist oder im Kopf nicht so klar ist, dass sie eben sagt, okay, ich bin 100%, dann muss man eben auch Hubinger mal von Anfang an reingeben. Man hat es dann in Dessau gesehen, da startete man mit Nina Wörz. Wie Christian sagte, das Experiment ist nicht unbedingt gelungen. Dann kam Schwung mit Wohlbold rein. Aber ja, man muss einfach mal sehen, wie Christian es am Anfang sagte, hat man die Potenziale des gesamten Kaders ausgenutzt. Und ich sag mal, wir waren in Kroatien dabei und da gab es Tendenzen, die auch von der Mannschaft nie so genannt wurden, als ob man ein bisschen gegen Heine Jensen gespielt hätte. Und dann wurde auch, ich weiß nicht, ob auf Druck der Mannschaft der Trainer gewechselt. Jetzt hat man Jakob Westergaard, mit dem alle sehr, sehr zufrieden sind, was man hört. Also alle Spielerinnen loben die Art und Weise, wie er das macht. Aber irgendwie, mir kam es jetzt auch nicht so vor, als ob die Mannschaft jetzt 100% in Astrachan dabei gewesen wäre und zu sagen, wir müssen das Ding jetzt drehen. Da waren einfach viel zu viele Fehler dabei und man hätte einfach noch irgendjemanden gebraucht, der, wie es im Hinspiel mit Clara Woltering im Tor war, eine gebraucht hätte, die das Ganze nach vorne peitscht. Dann wäre, da bin ich mir wirklich sicher, ein Sieg mit zwei Toren möglich gewesen.
Wie siehst du das, ja, wenn man mal schaut, dass Jakob Vestergaard eigentlich die Bundesliga ja nicht so gut kennt und wir vielleicht auf ein, zwei Positionen Spielerinnen gehabt hätten, die man mal hätte nominieren können? Ich sag mal, eine Franziska Müller auf Linksaußen aus Blomberg, das ist halt eine Linksaußen und Angie Geschke ist definitiv keine. Ich glaube, da müssen wir nicht drum rumreden.
Ja, aber ich glaube, was ich gehört habe, er war jetzt bei sehr vielen Spielen nach dem Rumänien-Turnier vor Ort. Er war beim Pokalturnier, hat sich mit den Trainern ausgetauscht. Er kannte die Liga natürlich nicht so gut, wie Heini Jensen sie kannte, weil er eben auch Liga-Trainer war zuvor. Aber ich denke, er hat da schon einen Überblick gehabt. Er hat ja auch, ich sag mal, mit Grit Jurak einer, die ihm da auch noch ein paar entscheidende Tipps geben kann. Ja, er hat eben gesagt, er braucht eben ein, zwei erfahrene Spielerinnen zu der jungen Mannschaft, die er hatte. Und deswegen hat er zum Beispiel Nina Wörz nominiert. Es war eben zum Beispiel auch Zhenya Minevskaya war dabei, aber sie war angeschlagen vorher. Ich hatte so ein bisschen gehofft, muss ich ehrlich sagen, dass sie auch die Hoffnungsträgerin wird in Astrachan. Aber diese Rolle hat sie dann auch nicht schaffen können. Ja, es kam irgendwie alles zusammen.
Das Experiment Nina Wörth sollte dann aber jetzt schnell beendet werden. Oder wie siehst du das?
Ja, sollte man. Ich glaube, ich war in Rumänien beim Turnier gewesen, hat sie ein wirklich gutes Turnier gespielt, als Allrounderin auf der Mitte am Kreis, im linken Rückraum. Das war wirklich gut, aber das konnte sie jetzt leider nicht bestätigen in den beiden Spielen.
Hast du eine andere Meinung dazu, Christian?
Nein, absolut nicht. Also ich denke, wir stehen 2 Jahre vor einer Heim-WM und da muss man den Fokus eigentlich schon auf dieses Turnier legen. Und eine Spielerin, die dann bei diesem Turnier 37 wäre, ist für mich keine Perspektive für die Nationalmannschaft. Ich gehe selbst so weit, dass sämtliche Spielerinnen, die aus dieser Generation 83, 84 sind, eigentlich für diese Heim-WM schon eigentlich überaltert sind. Also da muss man wirklich sagen, wahrscheinlich wird es so sein, dass diese Spielerinnen zum Abschluss dann ihrer Karriere nochmal diese Heim-WM spielen dürfen. Und ob das dann ein gutes Ergebnis wird, wird man sehen. Ich hätte mir schon bei Bekanntgabe der WM-Vergabe damals gewünscht, dass man wirklich konsequent sagt und sagt, wir tauschen jede Spielerin, die dann bei dem Turnier, ja, 33 ist oder sowas, entsprechend schon vorher aus und machen einen großen Umbruch und müssen da bei dem Turnier fit sein, so wie das die Dänen damals gemacht haben, als sie ihre WM verpasst haben und als sie dann mit Blick auf ihre Heim-EM damals komplett neu aufgebaut haben. Aber das ist im deutschen Handball nicht erfolgt.
Ansatzweise muss ich jetzt Christian mal leicht widersprechen. Erstens, was ich nicht verstehen kann, ist, dass jetzt oder auch in den letzten Monaten immer schon gesagt wurde, ja, wir müssen dann bei der Heim-EM, wir müssen dann bei der Heim-WM. Sind vorher noch 3 Turniere. Es ist noch eine WM in Dänemark, es ist Olympia und es ist noch eine EM in Schweden. Also natürlich muss man perspektivisch eine Mannschaft da haben, mit der man oben mitspielen kann, aber man sollte die anderen Turniere nicht aus dem Auge lassen, gerade auch im Hinblick dessen, dass man da Werbung in eigener Sache machen kann, speziell natürlich, wenn man wie auch immer sich jetzt noch für Olympia qualifizieren sollte. Also man sollte nicht immer nur sagen, ja, wir brauchen 2017 diese schlagkräftige Truppe, sondern man muss auch für die anderen Turniere eine Mannschaft haben, die da schon ansatzweise oben mitspielen kann. Und ich sag's mal so, was das Alter betrifft, also da würden auch wegfallen so Spielerinnen wie Clara Woltering und Katja Schülke. Also bei den beiden, wenn die das Niveau halten, ist mir eigentlich egal, wie alt die sind. Und auch, man hat es nachher gesehen, nach der EM in Ungarn und Kroatien, wenn man gesehen hat, wie Anja Althaus in Wada zum Beispiel gespielt hatte. Sie war jetzt auch nicht die überragende Angriffsspielerin in den beiden Partien gegen Russland, aber hat in der Abwehr recht stabil gestanden. Der Aspekt Alter sollte dann eine Rolle spielen, wenn man die perspektivisch eine Spielerin hat, die mindestens dasselbe Niveau hat. Also natürlich werden wir 2017 nicht mit der Mannschaft von 35-Jährigen da auflaufen können, aber man muss es eben von Spielerin zu Spielerin sehen.
Stimme ich mit dir überein, Björn. Torwart ist natürlich immer im Handball eine etwas außergewöhnliche Position, die ja nicht so eine körperliche Belastung auch haben und von daher auch meistens die Karrieren ein bisschen länger dauern. Das darf man durchaus auch berücksichtigen, wobei ich auch glaube, dass wir im Tor durchaus Spielerinnen haben mit einem Potenzial, die da wirklich dann auch auf der Perspektive durchaus ordentlichen Ersatz bieten können, wenn man ihnen das Vertrauen schenkt. Und bei Torhütern kommt immer das Zusammenspiel mit der Abwehr hinzu. Ja, das hat man auch bei Clara Woltering und Katja Schülke gesehen. Die reißen es dann halt auch nicht alleine raus, wenn die Abwehr mal einen schlechten Tag hat. Von daher müssen wir das dann auch mal unter der Rubrik sehen. Und Anja Althaus die ist auch immer mal für dämliche Zeitstrafen gut. Auch das müssen wir sehen. Und wir haben da mit Luisa Schulze durchaus eine sehr junge Spielerin, die wir im Innenblock haben. Wir haben eine Kim Naitzinavicius, die in der Abwehr gut im Innenblock stehen kann, die sogar vorgezogen sehr gut agieren kann. Und diese 5-1-Varianten, wie wir sie bei den Männern mit Pekeler und Winczek haben, praktizieren könnte. Also es gibt genügend Potenzial, auch gerade bei den jüngeren Spielerinnen, und da sollte uns nicht zu bange sein, dass man mal die ein oder andere ältere Spielerin dann austauscht.
Schön, dass ich fast gar nicht mehr eingreifen muss, so gefällt mir das. Aber ich habe noch Fragen zu diesem Thema, denn Wildcard, das ist das, was im Moment diskutiert wird. Bob Hanning hat sich bereits dazu geäußert, er wüsste nicht, wie das Prozedere im Moment ist. Finde ich ein bisschen schwierig, dass der das nicht weiß in seiner Position. Christian, erklär uns doch mal im Moment, wie das genau aussieht, wie viele Wildcards gibt es und warum gibt es diese Wildcards überhaupt?
Also so wie ich es gelesen habe, soll es 2 Wildcards geben. Die gibt es unter anderem deswegen, weil Brasilien Weltmeister geworden ist. Dadurch stehen dem panamerikanischen Verband mehr Plätze zu, als das bisher der Fall war. Da wird mir vielleicht Björn helfen können, warum es denn 6 sind. Also es sind einer für den Weltmeister, das ist klar. Es gibt 3 reguläre Plätze und es gibt einen für den besten Kontinent bei einem Turnier. Wo der 6. herkommt, vermag ich im Moment noch nicht zu sagen.
Das kann ich kurz erklären. Also man hat normalerweise Panamerika 3, der Weltmeister ist direkt qualifiziert, sind 4. Der bestplatzierte Kontinent kriegt noch einen Platz drauf. Also die beiden bestplatzierten Kontinente, in dem Fall Europa und Panamerika, sind 5. Und dann gibt es seit der vorletzten WM bei Männern und Frauen immer noch einen Bonusplatz für den Kontinent des Weltmeisters. Und deswegen hätte eben Panamerika 6 Plätze gehabt.
Ah, okay. Ja, also dieser 6. Platz, der fehlte mir. Wenn man aber sieht, wie das Gefälle auch in Panamerika ist, da sind Argentinien und Brasilien, wenn sie dann mal dürfen, auch Kuba vielleicht noch einigermaßen konkurrenzfähig. Und danach fällt es halt sehr, sehr deutlich ab. Deswegen hat die IAF gesagt, man tut dem ganzen Turnier keinen Gefallen, wenn man da jetzt auch noch den 6. aus Panamerika hinschickt. Man hat sich dann dazu entschlossen, dass 4 aus Panamerika hin dürfen und der 5. spielt dann die Relegation mit einem Asienvertreter und Australien. Aus,
bisschen anders. Also es ist dieses Turnier, was genau ab heute Abend stattfindet in Kasachstan. Das ist ein 4er-Turnier mit dem 4. aus Afrika, das ist Kongo, mit dem 4. aus Asien, das ist Kasachstan, mit Australien als Ozeanienvertreter und eigentlich dem 5. aus Panamerika. Der hat aber freundlicherweise abgesagt, genauso wie der 6. und der 7. Und jetzt spielt der 8. aus Panamerika, nämlich Mexiko, dort mit. Und bei diesem Turnier geht es um diesen einen Startplatz, der ursprünglich mal für Ozeanien bestimmt war, wo die IAF dann gesagt hat, okay, Ozeanien hat keinen eigenen Startplatz mehr, bekommt aber die Möglichkeit, sich für WM und Olympia zu qualifizieren, eben im Rahmen dieses 4-Länder-Turniers.
Ja, und man sieht ja auch, dass aus Panamerika, gerade bei einem Turnier, was dann in Europa stattfindet, nicht die Reisebereitschaft so hoch ist, dass man da 6 Nationen finden würde, die überhaupt dann teilnehmen würden an so einer Weltmeisterschaft. Also von daher scheint es auch so zu sein, dass man deswegen dann diese 2 Wildcards vergeben kann und auch rechtfertigen kann. Es gibt wohl eine Rangliste, habe ich in rumänischen Medien nachgelesen, und dementsprechend sollen die Verlierer der Duelle Rumänien gegen Serbien und Deutschland gegen Russland diese Wildcard bekommen. Von Seiten der IAF, die Entscheidung fällt meines Wissens auch schon irgendwie heute oder zumindest in dieser Woche.
So Björn, jetzt hast du uns da gerade aufgeklärt. Habe ich das jetzt so verstanden, dass eigentlich eine der Wildcards dadurch schon weg ist durch dieses 4er-Turnier? Oder spielen die dann nochmal gegen irgendjemanden? Weil das klingt mir alles sehr kompliziert jetzt.
Nein, also dieses 4er-Turnier ist im Endeffekt der 24. Startplatz. Also man hat ja diese 9 plus 1 aus Europa plus Gastgeber Dänemark plus Brasilien, 3 Plätze aus Panamerika, 3 aus Asien, 3 aus Afrika. So. Und damit sind wir dann eben bei im Endeffekt 22 Teilnehmern. Dieses Turnier in Kasachstan, der Sieger dieses Turniers ist automatisch für die WM qualifiziert. Das war eben der alte Ozeanien-Startplatz. Und die beiden Wildcards gibt es eben aus Panamerika, sage ich mal, genau mit den Argumenten, die Christian jetzt eben auch genannt hat. Vielleicht zu diesem Ranking. Also ich habe mir den Spaß mal gemacht. Es gibt ja unterschiedliche Ansatzweisen, wie man Wildcards vergeben kann. Es gab die Variante für Deutschland, Männer letztes Jahr, wo man sich das WM-Ranking der vergangenen WM angeschaut hat. Und es gab dann die Wildcard für Island, als man eben dem Kontinent Europa eine Wildcard zugestande und die EHF eben ihre eigene Nachrückerliste hat, sprich die EM-Platzierung. Ich habe es mal komplett durchgerechnet. Wenn man die WM-Platzierung der WM 2013 nimmt, gehen die beiden Wildcards an den Silbermedaillengewinner Serbien und an den siebtplatzierten Deutschland, weil alle anderen sind schon qualifiziert. Sagt man, Europa bekommt zwei Startplätze, dann müsste man natürlich das Endergebnis der EM 2014 Kroatien und Ungarn nehmen. Und da hätte Deutschland die erste Wildcard und die zweite, völlig überraschend aus meiner Sicht, wäre die Slowakei. Weil die war am Ende noch vor Kroatien und vor Serbien. Weil sie eben es geschafft hat in die Hauptrunde und Kroaten und Serben hatten die Hauptrunde verpasst. Also wenn man das reine Endergebnis nimmt, der 10. aus Deutschland und der 12. aus der Slowakei hätten diese beiden Wildcards, wenn man eben sagt, es werden zwei europäische Nachrücker bestimmt, die noch nicht für die WM qualifiziert werden.
Also ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir sie bekommen werden. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Was wäre das Beste, was wir dann bei dieser WM machen? Sollen wir dann einfach eine ganz, ganz junge Mannschaft hinschicken, die Erfahrung sammelt? Weil es steht ja auch noch Rio auf dem Spiel, das dürfen wir nicht vergessen, hast du eben schon angesprochen.
Also ich sag's mal so, es gab ja gestern wohl Interpretationen von irgendwelchen Aussagen von Bob Hanning in Kiel, ob Deutschland dann die Wildcard überhaupt annehmen sollte. Also ich glaube, das, was ich gehört habe, was Bob Hanning gesagt hat, das ist so völlig falsch interpretiert worden. Also man wäre ja mit allem geprügelt, was man hätte, wenn man jetzt sagen würde, wir haben es nicht verdient, da hinzufahren, wir wollen die Wildcard nicht. Also man muss, wenn man die Wildcard bekommen kann, muss man zuschlagen, muss die Wildcard dann nehmen und dann muss man mit nicht einer ganz jungen Truppe, sondern muss dahin fahren, um zu sagen, ich will eigentlich unter die ersten acht, also ich will ins Viertelfinale, weil das Viertelfinale eigentlich, weil dort Brasilien und Norwegen definitiv dabei sein werden, da reicht der 8. Platz, also eine Viertelfinalteilnahme, um sich für ein Olympia-Qualifikationsturnier zu qualifizieren. Nur das muss das Ziel und macht auch der Sinn dieser WM in Dänemark aus. Du musst ins Viertelfinale.
Wobei wir natürlich auch bei uns ausgerechnet haben, dass man ja theoretisch auch über die EM-Platzierung noch entsprechend zu Olympia fahren könnte oder zu einem Olympia-Qualifikationsturnier fahren könnte, wenn man halt sich noch nicht mal für die WM qualifiziert. Also selbst diese Möglichkeit gibt, weil es über die EM 2014 werden letztendlich zwei Qualifikationsplätze vergeben. Und da hatten wir Deutschen ja durchaus ein ordentliches Ergebnis, was dann auch mit Blick auf diese WM-Viertelfinalisten dazu führen könnte, dass wir dann am Ende praktisch einen Qualifikationsplatz belegen.
Da muss aber auch alles zusammenkommen dann.
Ja, das finde ich auch gewagt. Generell übrigens Platz 10 bei der EM 2014, ordentliches Ergebnis. Das hast du aber nicht so gemeint, ne?
Nee, aber es reicht ja dann erstmal.
Ja, schlimm genug, dass das reichen würde. Also ich glaube, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal eine kurze Pause und atmen ein bisschen durch. Das war sehr, sehr viel Theorie. Am Ende, glaube ich, ist relativ deutlich und klar, dass wir diese Wildcard bekommen werden für die WM in Dänemark im Dezember. Und dann können wir ja dann nochmal neu darüber diskutieren, mit welchem Team fahren wir dahin, sollen wir eine junge Mannschaft schicken und ja, ich bin der Meinung, Olympia ist einfach viel zu wichtig, als dass wir das irgendwie verschenken können. Trotzdem an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und gleich sind wir dann zurück hier in Episode 75 von Kreisab. Ihr hört immer noch Episode 75 von Kreisab mit den Kollegen Christian Stein von Handball World und dem freien Handballjournalisten Björn Paatzen. Und wir haben noch zwei Themen für euch vorbereitet. Das eine ist ein sportlich aktuelles und es geht dabei um die Europameisterschaftsqualifikation 2016 für Polen, beziehungsweise 2016 wird dort gespielt, ist ja die Qualifikation 2015. Also, wir haben uns qualifiziert, mit wir meine ich natürlich die deutsche Mannschaft. Abschließend gab es in Kiel ein 31-29, einige Stars wurden geschont, weil die Qualifikation ja vorher in Finnland schon gesichert wurde und dementsprechend wollen wir nicht allzu lange über dieses Spiel an sich sprechen, sondern die Qualifikation ein bisschen zusammenfassen und Björn, da kann man relativ zufrieden mit sein, das muss man schon so sagen.
Ich würde sogar das Wort relativ weglassen. Also man hat von 6 Spielen 5 gewonnen. Die einzige Niederlage gab es in Lyon beim Weltmeister von 2013, den man zu Hause geschlagen hat. Aber ich denke, der Knackpunkt dieser ganzen Qualifikation war schon das zweite Spiel mit dem Sieg in Österreich, der dann für mich auch den Weg oder dieses Spiel, die dann den Weg bereitete für eine erfolgreiche WM in Katar. Also dort ist man selbstbewusst aufgetreten. Österreich ist zu Hause nicht so zu unterschätzen. Und ich denke, das war eine sehr gute Qualifikation. Und im Endeffekt wurde auch der Mut von Dago Sigurdsson belohnt, Leute wie Pietschkowski reinzubringen, Ramel reinzubringen, auf Juniorenspieler zu setzen wie Drucks und Wiede, die gestern in Kiel ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht haben. Gerade Wiede als Top-Torschütze und Drucks von seiner Dynamik, wie er aufs Tor gezogen ist, auch mit Anspielen. Also da muss man den Hut vor den beiden ziehen. Nach so einer langen Saison, wo sie auch bei den Füchsen viel Verantwortung übernommen haben. Also ich würde sagen, die EM-Qualifikation war ein Erfolg. Ich sag mal, die 6 Tore in Spanien waren im Endeffekt ein bisschen hoch, aber im Nachhinein wäre es egal gewesen, ob du mit 3 oder mit 6 verlierst. Du wärst trotzdem Gruppenzweiter geblieben, weil du eben zu Hause mit einem gewonnen hast. Aber ich denke, das war ein erfolgreicher Start, wenn man so sagt, wenn man die WM damit zunimmt, in der ersten Saison von Dago Sigurdsson.
Christian, der Kollege Martin Kloth von der dpa hat geschrieben, mutig, quick, lebendig und vital zur Handball-EM. Das ist doch schön zusammengefasst.
Ja, schön zusammengefasst. Ich denke, gerade man sieht bei Dago Sigurdsson, welchen Vorteil es hat, wenn ein Nationaltrainer A, die Liga gut kennt und B, dann auch wirklich mal ungewöhnliche Entscheidungen trifft. Ich kann mich daran erinnern, als damals Erik Schmidt für die WM nominiert wurde, da war jeder überrascht, als er vor ein paar Wochen vorher letztendlich das erste Mal auf dem Kader der möglichen Nationalspieler auftauchte. Da gab es Bundesliga-Manager oder ehemalige DRW-Funktionäre, die gesagt haben, was will man denn mit dem? Und da muss man wirklich sagen, da hat Dago Sigurdsson wirklich gezeigt, worauf bei einer Mannschaftszusammenstellung dann auch ankommt.
Dafür muss man ihn auf jeden Fall sehr loben und ich finde das genau der richtige Weg. Und dementsprechend ja, genießt er ja auch unser vollstes Vertrauen. Das muss man ja sagen, wenn man das beispielsweise mit der Frauennationalmannschaft vergleicht, Björn Dago Sigurdsson. Das war genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn wir jetzt keine Titel geholt haben bisher, um Gottes Willen. Aber man sieht, dass der eingeschlagene Weg vor allem der richtige ist und auch alle Spieler das so akzeptieren. Sie haben unglaublichen Respekt vor der Arbeit von Dago Sigurdsson.
Ja, der Erfolg bringt es dann eben auch mit sich. Sag mal, man hat in der ganzen Ära von Sigurdsson, mit Ausnahme vielleicht von 20, 25 Minuten des WM-Viertelfinales gegen Katar, eigentlich auch immer überzeugt. Also man hat gegen Slowenien das entscheidende Spiel gewonnen, wo ein richtiger Druck auf der Mannschaft lastete. Man hat sich zu Hause gegen Spanien durchgesetzt und die Spieler gehen den Weg, den der Trainer vorgibt. Da gebe ich dir vollkommen recht, Sascha. Weil es natürlich dann auch, wie du auch so richtig sagtest, von der Mannschaftszusammenstellung so ist, dass es einfach passt. Da sind jetzt auch ältere Spieler, ich sag mal, die jetzt gestern zum Beispiel geschont wurden, wie Gensheimer oder Weinhold, die ziehen das Team dann eben mit. Dann hat man so eine leichte mittelalte Fraktion angeführt, sage ich mal, von einem wie Patrick Wiencheck. Und dann kommen die Neuen. Ich sage jetzt nicht unbedingt die Jungen, das sind ja auch Neue dabei, wie Ole Ramel und Niklas Pietschkowski mit 25. Und dann hat man die ganz Jungen, die völlig unbeschwert dann aufspielen können, weil sie wissen, sie haben das Vertrauen des Trainers und können sich auch mal einen Fehler leisten. Wenn man gesehen hat, wie Matthias Musche sich gestern bei seinem ersten Wurf über seinen Fehlwurf geärgert hat und Dago Sigurdsson immer wieder angefeuert hat, bis die Kugel eben drin war. Also da, es ging gestern jetzt nicht um sehr viel, weil die Qualifikation ja festgestanden hat. Aber man hat es in der Ausstrahlung der Spieler gesehen, dass sie das auch unbedingt gewinnen wollten vor 8000 Leuten in Kiel.
Wobei du bei den sehr alten Spielern zwei 28-Jährige...
Ja, die sind schon sehr alt. Ja, wir hatten gestern, ich habe es genau mit dem benannten Kollegen Martin Kloth gestern ausgerechnet, die deutsche Mannschaft hatte gestern ein Durchschnittsalter von 23,75 Jahren. Der älteste im Kader war Tobias Reichmann und der war nicht um Feld. Der wurde dann auch noch geschont. Also der älteste Feldspieler war dann Patrick Wiencheck mit 26.
Ich glaube, das sagt im Prinzip alles aus. Wir dürfen natürlich nicht den 35-jährigen Carsten Lichtlein an dieser Stelle vergessen, der nicht mit dabei war. Der war nicht mit dabei. Im Übrigen haben wir da, glaube ich, mit Andreas Wolf einen Torhüter, der uns viele, viele Jahre sehr viel Spaß bereiten wird. Ich halte jede Menge von dem. Ich glaube, dass der auch sehr bald schon seinen internationalen Durchbruch haben wird. Aber wir schauen ein wenig in die Zukunft und gucken mal auf die EM 2016 dann in Polen. Also es stehen ein paar Spielorte schon fest. In der Vorrunde wird Polen in Krakau spielen, Deutschland in Breslau, Dänemark in Danzig und die Kroaten sehr, sehr wahrscheinlich in Katowice. Das hat damit zu tun, dass der polnische Verband natürlich möchte, dass die jeweiligen Fans eine kurze Anreise haben. Finde ich übrigens sehr clever gemacht. Und dann gibt es ja dann die Hauptrunde, wenn man unter die ersten drei Mannschaften der jeweiligen Gruppen kommt. Wir haben wahrscheinlich, das ist so noch nicht bestätigt, in Top 1 Frankreich, Dänemark, Spanien und Kroatien, in Top 2 Island, Polen, Schweden und Ungarn, im dritten Topf Russland, Mazedonien, Weißrussland und Serbien. Und man stelle sich vor, wir sind bei diesem Teilnehmerfeld tatsächlich nur in Top 4 mit Norwegen, Slowenien und Montenegro. Ist doch relativ einfach, Björn. Aus Top 1 nicht die Franzosen, aus Top 2 können wir die Polen ja gar nicht bekommen, weil sie eben an einem anderen Spielort spielen, vielleicht dann Ungarn oder Island. Aus Top 3 müssen wir mit unseren Ansprüchen eh jeden schlagen und dann gehen wir mit 6:0 Punkten in die Hauptrunde. Ist doch super.
Also ich sag's mal so, es ist ja angesichts des... Erstens ist es bei einer EM meiner Meinung nach im Gegensatz zu einer WM völlig egal, in was für ein Topf du bist. Und es ist jetzt wirklich völlig egal, ob du ein Top 3 oder Top 4 bist, weil da sind eben die Gruppen Zweiten und der beste Dritte mit Montenegro. So, du kannst nicht gegen Kroatien, Dänemark und Polen kommen. Also bleibt vorne übrig eben Spanien oder Frankreich. Und es ist schon mal gut, dass du nicht gegen Spanien und Frankreich spielen kannst, wenn die Konstellation der Töpfe so ist. Ja, aber du hast die letzten Europameisterschaften gesehen. Da zogen auch mal Mannschaften in die Hauptrunde nachher sogar ein, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte. Also jetzt mal so zu sagen, okay, wir sind wieder wer und ziehen mit 6-0 Punkten in die Hauptrunde ein, gewinnen die ersten zwei Spiele, sind im Halbfinale und kämpfen dann um die direkte Rio-Qualifikation. Ich glaube, das wäre zum aktuellen Zeitpunkt genau 366 Tage nach dem WM-Playoff aus gegen Polen letztes Jahr vielleicht etwas vermessen.
Ja, das darf mir jetzt auch mal als Spaß ausgelegt werden, hoffe ich zumindest.
Ja, natürlich.
Sollte nicht arrogant gemeint sein, aber ja, es ist halt eben so, dass wir eine gute Mannschaft jetzt beisammen haben, die selbstbewusst vor allem auch auftritt, die weiß, was sie kann. Ja, vielleicht ist ein Halbfinale da mal ein Ziel, das man anpeilen kann, zumindest ganz klar, die Vorrunde sollte überstanden werden, das ist das Minimalziel, dass man da in Polen in die Hauptrunde einzieht, denn wie gesagt, die Mannschaften aus Top 3, die sind alle auf jeden Fall schlagbar und dementsprechend sollte es dann nach Krakau gehen für die deutsche Mannschaft oder hast du daran irgendwelche Zweifel, Christian?
Ja, man weiß es nie, das Feld ist halt entsprechend eng zusammen und ich glaube auch, dass man mal gegen Mazedonien oder Serbien oder Russland an einem schlechten Tag auch dann verlieren kann und dann ist man auf einmal draußen. Hat es alles schon gegeben, wir sind zumindest mal im Vergleich zu vor zwei Jahren dabei, also wir müssen einfach gucken, dass wir da in diese Hauptrunde kommen. Viel weiter sollte man sich bei einer EM, glaube ich, sowieso nicht die Zielsetzung machen.
Sascha, ich muss gerade einkrätschen, weil just jetzt, als wir darüber sprechen, hat die ERF die Töpfe bekannt gegeben, wie sie gespielt werden. Also, wir haben hier Top 1, Frankreich, Dänemark, Spanien, Kroatien, genau wie richtig vorhergesagt. Top 2, Island, Polen, Schweden und Ungarn. Wir befinden uns mit Russland, Mazedonien und Weißrussland in Top 3. Und im Top 4 sind Serbien, Norwegen, Slowenien und Montenegro. Also wenn man sich jetzt Feld vorstellen würde, wir können aus Top 1 entweder Frankreich oder Spanien bekommen, wir können aus Top 2 Island, Schweden oder Ungarn und dann eben aus Top 4 alle. Also wenn man so ein bisschen die Wahl hätte, würde ich mir aussuchen Spanien, Ungarn und Montenegro.
Ja, da könnte ich mich auch mit anfreunden. Wir werden das sehen am Freitag.
Ich würde mir die Franzosen für die Vorrunde durchaus vorstellen, weil die zum Beginn eines Turniers noch immer nicht ihre Topform haben. Von daher hätte ich da nichts gegen einzuwenden, wenn man in der Vorrunde gegen Frankreich spielt. Schauen wir mal.
So, und wenn man es jetzt schon ein bisschen weiter blickt, weil die ERF hat auch schon so ein bisschen, also wir sind in Gruppe C in Breslau und wir können zum Beispiel in der Hauptrunde dann nicht mehr auf Polen und Kroatien treffen, die bleiben dann nämlich in Krakau, sondern wir werden die Gruppe mit Dänemark in der Hauptrunde haben und würden im Fall des Weiterkommens auch in Breslau bleiben. Das wurde nämlich jetzt eben auch gerade bekannt gegeben.
Ah, das ist sehr, sehr interessant. Ich habe gedacht, dass wir weiterfahren dann nach Krakau. Also, ein paar Tage länger in Breslau, auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich glaube, da werden wir uns wohlfühlen, Björn.
Mit Sicherheit.
Ja. Ich weiß nicht, ob du schon da warst. Ich bin dort schon gewesen, hatte das Vergnügen, bei der Europameisterschaft im Fußball 2012 dort gewesen zu sein. Und ich habe auch schon ein nettes Häuschen für uns rausgesucht. Ja? Da bist du auch dabei, ne?
Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja.
Gut, bevor wir jetzt aber hier komplett abschweifen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ging es gerade euch Hörern darum, dass wir das nochmal anreißen. Und zwar hat Lubomir Franjes in der vergangenen Woche, oder ich glaube, es ist fast schon 2 Wochen her, gesagt, ja bitte 16 Spiele auf den Spielberichtsbogen in der Bundesliga, damit wir dann international fitter sind, damit wir uns mehr ausruhen können in der Bundesliga. Was hältst du davon, Björn? Ist das eine gute Idee generell erstmal? Und was hat er dabei im Hinterkopf? Denn Flensburg ist natürlich eine Mannschaft, wenn man sieht, wen die jetzt alles noch eingekauft haben, die können sich auch 16 Mann auf dem Spielberichtsbogen leisten.
Ich finde es dann sinnvoll, wenn die Trainer davon auch Gebrauch machen. Man kann dem Trainer jetzt nicht vorschreiben, wie viele Spieler er wie lange einsetzt, aber es hat sich zum Beispiel bei Europameisterschaften, und die waren da quasi die ersten, bei denen es dann so war, bei der EHF, wo 16 Spieler dabei waren, gezeigt, gerade in dem Turnus, als es noch mehr Spiele in kürzeren Zeiträumen war, dass man eine gewisse größere Erholung hatte. Wenn man als Trainer natürlich sagt, ich habe meine Stammsieben und die anderen 7 lasse ich jeweils für 5 Minuten rein, von Minute 41 bis 46, damit sich meine Stammsieben für die Schlussphase holen kann, ist es völlig egal, ob du 14 oder 16 drauf hast. Aber es lohnt sich dann eben auch, ein bisschen auf junge Spieler zu setzen, weil ich denke, die beiden zusätzlichen Plätze werden ja nicht von den Jichas und Kaneas dieser Erde besetzt werden, sei denn bei Paris Saint-Germain, sondern da werden junge Spieler dabei sein, die dann eben auch mal eintauchen dürfen in die Bundesliga. Also ich finde es grundsätzlich gut, mit 16 zu spielen, aber man muss eben sehen, ob ein Trainer dieses gesamte Potenzial dann noch ausschöpft.
Christian, wir haben ja letzte Woche ein bisschen schon darüber gesprochen. Dann haben wir gesagt, 2 U21 oder 2 U23 Spieler mit deutschem Pass bei diesen Plätzen 15, 16, das wäre eine schöne Sache. Ich nehme an, dass du die Meinung nicht geändert hast. Und vor allem ist die Frage natürlich, das habe ich gerade ja auch zu Björn schon gesagt, werden diese Spieler dann auch eingesetzt? Die Kollegen hier in der Handball-Ecke, also unsere Hörer, haben gesagt, dann sagt uns doch mal, wie sich das geändert hat bei 12 auf 14 Spieler. Ich meine, uns liegen die Zeiten, die Spielzeiten da natürlich nicht vor. Das ist ein bisschen schwierig, das zu resümieren. Aber was sagt denn dein Gefühl? Ist das tatsächlich so, dass die Spieler 13 und 14 häufiger zum Einsatz kommen? Oder ja, sind das dann Bankwärmer?
Also in der damaligen Zeit, ich müsste jetzt auch nochmal heraussuchen, wann das genau war, sind meines Wissens einige deutsche Spieler in die Bundesliga reingekommen. Ich meine, das ist ja so die Zeit gewesen, wo ein Holger Dlandorf in der Bundesliga seine ersten Schritte gemacht hat. Der Zeitraum war allerdings auch sehr, sehr kurz gewesen, ehe man dann diese Umstellung auf 14 Spieler und egal welche Altersbeschränkungen es und welche Nationalitätenbeschränkungen es da gibt. Also von daher ist die Aussagekraft wahrscheinlich eher gering gewesen, aber es hat wirklich eine Reihe an Spielern gegeben, die da genau in diesem Zeitraum ihre Karriere begonnen haben. Das müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren, wer das alles war. Gibt es aber auch in der Handball-Ecke meines Wissens schon eine Übersicht zu. Und da muss man dann einfach sagen, diese Spieler, es kann natürlich nützlich sein. Auf der anderen Seite, wir erleben es ja gerade mit GWD Minden und dem Versuch der einstweiligen Verfügung gegen die Durchführungsbestimmungen, da müssen wir keine Propheten sein. Wenn man derartige Beschränkungen, die sich gegen das Bosman-Urteil praktisch richten und Limitierungen nicht nur in der Nationalität, sondern auch in dem Alter der Mitarbeiter vorsieht, ja, dann haben wir gleich eine Altersdiskriminierung mit drin. Da wird irgendwann mit Sicherheit der erste Verein kommen, der dann den Klageweg dagegen bestreitet und dann kriegt man es nicht durch.
Also dann doch lieber einfach die Regel mit dem direkten Vergleich einführen, dass das Torverhältnis nicht zählt. Wäre das sinnvoller? Also zu sagen, okay, wir machen 16 Spieler, aber dafür direkter Vergleich. Dann können eben Spitzenclubs wie Kiel, wie die Rhein-Neckar-Löwen, wie Flensburg sagen, dann ist es bei einer hohen Führung im Prinzip egal, wenn wir einen jungen deutschen Linksaußen beispielsweise einsetzen und der noch ein paar Tempogegenstoße läuft.
Also ich weiß, dass Björn ja ein Verfechter der Tordifferenz ist und von daher mir gut Konter geben wird. Ich bin dafür, dass man den direkten Vergleich einführt, genau aus diesem Grund. Man sieht es in Spanien ganz deutlich, Spieler, die in der zweiten Reihe sind, die dürfen dann halt auch gegen schwächere Teams dann bei Barcelona entsprechend ran. Und in der Champions League setzt man dann halt die Stammformation ein, die Belastung wird entsprechend verteilt. Wir haben gesehen, wohin dieses Scheibenschießen zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den THW Kiel in den letzten Jahren geführt hat und letztendlich hat der THW Kiel den breiteren Kader und kann da qualitativ hochwertiger wechseln. Die Rhein-Neckar Löwen sind deswegen in einem dieser beiden Jahre nicht deutscher Meister geworden, weil sie eben nur eine erste starke 7 mehr oder weniger haben und dann nicht gleichwertig auf allen Positionen durchwechseln können.
Björn, warum?
Ich wusste nicht, dass ich unbedingt der Verfechter der Tordifferenz bin. Ich gebe Christian recht, ich bin auch jemand, der sagt, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind, gibt es ein Entscheidungsspiel, weil du hast so viele Faktoren in der Saison, die das eben beeinflussen können und es ergibt eben die Möglichkeit von jüngeren Spielern. Nein, ich war noch nie Verfechter der Tordifferenz. Ich bin immer jemand, der dann gerne so ein Do-or-Die-Spiel hat. Also ich gebe Christian in dem Fall komplett recht.
Also du würdest das ganz anders machen. Du würdest auch nicht den direkten Vergleich zählen lassen, sondern noch so ein Entscheidungsspiel einführen.
In zwei Mannschaften punktgleich sind Entscheidungsspiel.
Sehr, sehr interessant, weil dann könnte man natürlich wieder mit der Argumentation kommen, ist dann jeder fit, ne? Am Saisonende ein Spiel entscheidet immer die Tagesform und nicht die beste Mannschaft über 34 Spiele, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte nochmal kurz auf das eingehen, was Paul Jonas sagt, einer unserer Stammhörer. Außerdem würde mich interessieren, wie die Regelung auf internationalem Niveau dazu parallel abgelaufen ist und wie das jeweils begründet wurde. Da sind wir ja irgendwann auch bei 16 gelandet. Björn, kannst du uns was dazu sagen?
Ja, also meines Wissens war es die Europameisterschaft in Österreich, als es erstmal 16 Spiele auf dem Spielberichtsbogen gab. Also es gab einen EHF-Kongress in Lillehammer parallel zur Männer-Euro 2008, wo sehr viele Sachen entschieden wurden, auch nach Rücksprache mit den Vereinen. Dort wurde ja zum Beispiel auch dieses Professional Handball Board auf den Weg gebracht. Und ein Punkt, den sich Nationaltrainer und Vereine gewünscht hatten, war eben mehr Spieler auf die Bank, um die Belastung etwas mehr zu verteilen. Also das war die erste EM mit 16 Spielern, die IAF zog danach. Und so kam es auf internationalem Terrain eben dazu, dass man eben diese von 14 auf 16 hochgegangen ist. Ja, also ich glaube, die Entscheidung war dann auch beeinflusst dadurch, dass man bei Welt- und Europameisterschaften gesehen hat, wie die Spieler dann auf dem Zahnfleisch gegangen sind, wobei aber dann die entscheidende Weiterentwicklung war, nicht nur 16 Spieler auf dem Spielberichtsbogen, sondern die Anzahl der Ruhetage, freien Tage dann auch deutlich zu erhöhen, wie man es bei einer WM sieht, wo man in Katar spielfrei Spiel hatte oder auch mittlerweile auch fast bei einer EM, da geht es an einem Hauptrundenspieltag, wo man zwei Spiele hintereinander hat. Aber ich denke, die Verquickung dessen, 16 Spieler plus spielfreie Tage, hat dazu geführt, dass auch ein Finalwochenende, gerade bei einer EM, wo früher Samstags Halbfinale, Sonntags Finale war, der Finaltag selten ansehnlich war, weil die wirklich keine Power mehr hatten.
Also, es kommt auch auf die Ruhephasen an, die die Spieler haben zwischen den Spielen und dementsprechend muss man halt mal sehen, ob wir diese Regelung demnächst bekommen. Ich hatte es am Anfang gesagt, Lubomir Franis hat natürlich mit Flensburg dann eine Mannschaft bzw. einen Club, wo er es sich leisten kann, wahrscheinlich noch zwei Spieler mehr zu bezahlen und nicht unbedingt auf die A-Jugendlichen setzen muss. Ja.
Naja, also ja. Er musste ja zumindest jetzt auch, Tobias Karlsson hat ja mit angebrochenen Kiefer noch mehrere Wochen jetzt gespielt. Also so dick ist die Personaldecke in Flensburg diese Saison auch nicht gewesen. Es hat ja auch die Flensburger niemand davon abgehalten, diese Saison einen Kader von 25 bis 30 Spielern sich theoretisch zuzulegen. Da ist nur die Anzahl des Geldes, was man in einen einzelnen Spieler steckt, der limitierende Faktor. Von daher können die Vereine ja mit ihrem Geld auch durchaus 30 Spieler bezahlen, wenn sie das geregelt kriegen.
Leidet natürlich dann das sportliche Niveau, ist ja ganz klar. Und ich habe das ja auch ein bisschen mehr bezogen auf die kommende Saison vor allem, wo bei Flensburg gefühlt 10 Mittelmänner spielen und 20 Halblinke oder umgekehrt, je nachdem, wie man es dreht. Und ich glaube, dass Lubomir Franis da auch gerne die Spielzeit ein bisschen netter verteilen möchte für seinen Mann in der nächsten Saison. Aber wer weiß, ob das überhaupt auf den Tagesordnungspunkt kommt, wenn die HBL das nächste Mal tagt. Das werden wir sehen. Und ich weiß, der Kollege Parzen, der sitzt schon auf heißen Kohlen. Der muss schon wieder weg, deswegen danke an dieser Stelle, Björn, dass du mit dabei gewesen bist. Danke auch dir, Christian, und natürlich danke auch euch, den Hörern, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Noch ist die Sendung ja nicht vorbei, es wartet noch das, wie ich finde, sehr interessante Interview mit Jens Tiedtke. Und ein Hinweis noch an dieser Stelle, es gibt noch eine weitere Sendung, eben von der Auslosung der Gruppenphase bei der Europameisterschaft in Polen. Am kommenden Freitag in Krakau findet diese Auslosung statt, am Samstag gibt es dann, glaube ich, noch ein Spiel, Polen gegen Dänemark. Da werde ich auch noch versuchen, die eine oder andere Stimme zu sammeln. Und vielleicht gibt es dann zusammen mit dem Kollegen Christian Bendig ein paar Neuigkeiten zum Fall GWD Minden. Das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt kommt gleich eine Pause und dann Jens Tiedtke von der HSG Wetzlar stand mir zu einem längeren Gespräch zur Verfügung. Wir sind angekommen im Interviewteil von Episode 75 unserer kleinen, aber feinen Jubiläumssendung hier bei Kreisab und ich begrüße einen Spieler, der gerade erst seine Karriere beendet hat. Das haben ja einige getan. Am letzten Spieltag gab es dann große Goodbye-Szenen, unter anderem in Wetzlar und daher kommt er, beziehungsweise da hat er gespielt. Ich begrüße recht herzlich Jens Tietke bei uns in der Sendung. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Jens, da müssen wir natürlich drüber sprechen, dein letztes Spiel. Bist du da mit einem mulmigen Gefühl reingegangen?
Ja, also es ging eigentlich klar. Man hat im Vorfeld schon sich natürlich seine Gedanken gemacht und alles mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und jetzt war natürlich diese Saison für mich nicht gerade sportlich gesehen der Oberhit. Also ich hatte ja mit vielen Geschichten, gerade was meine Gesundheit angeht, zu kämpfen. Und von daher habe ich ja auch mein letztes Spiel vor diesem Abschiedsspiel oder Abschlussspiel schon im Dezember erst gemacht. Also habe ich ein halbes Jahr quasi gar nicht mehr gespielt. Und dementsprechend hat man sich jetzt schon dran gewöhnt, so ein bisschen, dass man nicht mehr so viel gespielt hat in den letzten Wochen und Monaten. Also für die Zeit nach dem Abschiedsspiel jetzt quasi.
War dir das im Prinzip recht, dass der Fokus sehr auf Ivano Balic lag in dem Spiel, dass du quasi für dich leise Servus sagen konntest?
Ja, klar. Ich meine, wenn Ivano Balic verabschiedet wird, eine absolute Weltkarriere hingelegt hat, dann ist es klar, dass der Fokus natürlich bei ihm liegt, von Vereinsseite, von Zuschauerseite auch, zumindest von den Leuten, die, glaube ich, noch von weit her aus Kroatien angereist sind. Das ist ja ganz klar und das kann ich natürlich handeln und klar war es mir auch zum Teil ein bisschen recht, aber ich glaube, man hätte jetzt bei meiner Verabschiedung nicht ganz so viel bei Heidrum gemacht, aber es ist verständlich und Ivano hat eine super Karriere hingelegt und sich auch so einen Abschied absolut verdient. Und ich finde, nicht nur ich, sondern die anderen Jungs, die auch den Verein verlassen, jetzt nur verlassen und nicht ihre Karriere beenden, werden in Wetzlar immer gebührend verabschiedet und kriegen ihre Plattform. Und mir war es einfach wichtig, mich auch bei vielen Leuten zu bedanken und habe das Ganze deshalb ein bisschen ausführlicher gemacht und wie gesagt, so ein Karriereende, da sucht man immer nach entsprechenden Worten, weil es ja auch eine relativ emotionale Geschichte ist und meine Karriere war nicht so straight wie vielleicht bei anderen. Also ich habe ja gesundheitlich eine Vorgeschichte oder beziehungsweise eine Geschichte, die sich entwickelt hat während meiner Karriere und das ist nicht so einfach gewesen alles und da waren viele Leute, gerade Familie und gute Freunde, die mich die letzten Jahre auf meinem Weg begleitet haben und mir auch sehr geholfen haben, das so durchzuziehen. Das war nicht selbstverständlich, die letzten 7, 8 Jahre meiner Karriere das so zu machen, die so zu gestalten und von daher war es mir auch wichtig, bei dem Abschlussspiel meiner Karriere, dann mich dann aber bei vielen Leuten bedanken zu können. Und da war ich dann schon im Vorfeld auch ein bisschen aufgeregt, wie ich denn das Ganze gestalte und mich dann wirklich auch im Detail bedanken soll. Genau. Weniger jetzt mit Ivano, also.
Wir sprechen da gleich noch ein bisschen drüber. Du hast es schon angesprochen, deine schwere Krankheit. Aber ich würde gerne wissen, wie schwer dir das nun fällt, Tschüss zu sagen. Denn man hat ja da auch eine gewisse Routine. Gut, du hast jetzt gesagt, die letzten Monate hast du ja eigentlich gar nicht mehr gespielt. Aber davor hat dich das fast dein ganzes Leben lang begleitet, jedes Wochenende in der Handballhalle zu stehen, abends oder nachmittags zu trainieren. Ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen Erleichterung? Oder ist es dann doch, dass man sagt, boah, eigentlich hat es schon extrem viel Spaß gemacht die ganzen Jahre über?
Ja, natürlich hat es Spaß gemacht und ist ja auch der Traum von mir gewesen, Kind schon diese Profikarriere einschlagen zu können, zu dürfen, professionell Handball zu spielen. Jetzt habe ich ja eben schon mal gesagt, seit 7 oder 8 Jahren spiele ich im Prinzip mit meiner Erkrankung im Hinterkopf und das hat mich extrem belastet und hat extrem viel Energie und Kraft gezogen, was man jetzt als Außenstehender gar nicht so mitbekommen hat, sondern wirklich nur der engste Familienkreis. Also es war jetzt bei weitem nicht mehr so, die Jahre danach, nach dieser Diagnose, waren bei weitem nicht so leicht und wie die Jahre davor. Also das hat schon extrem viel Kraft gekostet, das auf dem Niveau weiter betreiben zu können und ist auch eine Sache, auf die ich extrem stolz bin. Also ich hab's am Freitag in meiner Abschiedsrede auch gesagt, ich bin zwar kein Weltmeister geworden und habe nicht viele Titel gewonnen, im Prinzip keinen, aber das ist eine Sache, die kann man nicht aufwiegen. Also das war wirklich viel Energie, die ich da reingesteckt habe. Und der Zeitpunkt jetzt und so wie das jetzt gelaufen ist in meinem letzten Spiel, ist natürlich jetzt nicht der schönste Abschied nach so einer Saison, aber es fühlt sich absolut richtig an und ich bin ja auch jetzt ein Stück weit auch erleichtert, dass es jetzt auch rum ist.
Ich glaube, die Gesundheit ist der schönste Titel, den man sich da wünschen kann und viel mehr wert als jede Meisterschaft oder jeder Pokalsieg. Glaubst du, dass deine Leistung auch ein bisschen darunter gelitten hat, dass du nicht mehr dein Potenzial so ausschöpfen konntest wie vor deiner Erkrankung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also manchmal fehlt mir so ein bisschen der Blick darauf, wie es vorher war. Also weil es einfach jetzt auch schon so lange her ist. Ja, Ich meine, seitdem ich, wann ist es aufgetreten? 2006, also ich war 26, als die Erkrankung mir diagnostiziert worden ist. Und das ist jetzt ja 9 Jahre her fast. Und wie die Zeit davor war, wie es mir davor, wie ich mich davor gefühlt hat im Spiel und so, das ist relativ schwer greifbar mittlerweile, weil es einfach schon so lange her ist. Was ich halt sagen kann, dass ich oftmals mehr mit mir selbst beschäftigt war. Ob das jetzt im Training ist oder im Spiel. Das habe ich für mich auf jeden Fall festgemacht. Man ist nicht so auf seine Mitspieler mehr eingegangen und konnte dann vielleicht auch nicht immer so die Hilfestellung geben, wie man es vielleicht als älterer Spieler auch macht, weil man einfach zu sehr mit sich selbst doch dann öfters beschäftigt war. Und das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist und der mich vielleicht dann auch vielleicht ein bisschen eingeschränkt hat, um noch leistungsfähiger vielleicht zu sein und vielleicht dann noch einen Schritt weiter nach vorne zu kommen im Hinblick jetzt internationales Geschäft. Ja, vielleicht kann schon sein, aber was wäre, wenn, das ist immer schwierig zu sagen.
Lebst du denn bewusster, seitdem das damals passiert ist? Achtest du auf viele kleinere Dinge, Ernährung und so weiter und so fort? Ist das bewusster jetzt in deinem Leben als vorher?
Also ich achte schon auf die Sachen, die ich meinem Körper antue und sei das jetzt von meinem Schlafverhalten her, von der Ernährung auch, aber erst seit etwas kürzerem, wo ich versuche gewisse Sachen ja in Anführungszeichen zu vermeiden oder nicht zu viel davon zu essen. Und ansonsten habe ich schon meinen Lebenswandel im Vergleich zu vorher geändert. Das mag auch mit dem Alter zusammenhängen. Wenn man älter wird, wird man meistens ein bisschen ruhiger. Aber ich kann schon sagen, dass mein Leben vor dieser Diagnose auf jeden Fall ein bisschen wilder war. Aber wie gesagt, das hängt sicherlich auch mit dem Alter zusammen und dass man eine Familie gegründet hat und so weiter. Das soll auf jeden Fall mit reinspielen. Das wäre ganz gut.
Ja, ich glaube, da haben einige Mitte 20 noch ein bisschen mehr Gas gegeben abseits des Spielfeldes und mit dem Alter wurde das ein bisschen anders. Ja, dann wollen wir noch mal ein bisschen auf einzelne Punkte in deiner Karriere zurückschauen. Kannst du dich noch an dein erstes Länderspiel erinnern?
Ja, also das war anders. Also es wird offiziell irgendwie so ein B-Länderspiel geführt. Aber das war 2001, war das erste A-Länderspiel gegen Norwegen in Rostock, das weiß ich noch. Ja. Hatte schon ein Tor geworfen. War ganz schön. Hab damals mit Christian Zeitz und Pascal Hens zusammen debütiert quasi. Die haben auch ihr erstes Länderspiel gemacht.
Ich glaube, ihr seid fast ein Jahrgang. Ich meine, die beiden wären 80er-Jahrgang, du bist 79er-Jahrgang und das war, glaube ich,
Anfang 80 und der Christian Zeitz ist 81, also das ist noch ein Jungspund.
Ja, der spielt ja auch noch auf einem ganz ordentlichen Niveau, kann man, glaube ich, sagen. Zuletzt noch beim Champions League Final Four mit dabei gewesen. Ja, dieses Länderspiel, also wenn man dann angerufen wird irgendwann vom Bundestrainer, ich meine, das hat sich ja auch ein bisschen abgezeichnet, wenn man bei den Junioren auch mal in der DHB-Auswahl mit dabei ist. Ist das denn dann trotzdem was, wo man sagt, boah, das ist ein Moment, den man nicht so schnell vergessen wird? Ich meine, du kannst dich jetzt noch dran erinnern, gegen wen das war, wo das war, dass du ein Tor geworfen hast und so weiter und so fort?
Ja, absolut, absolut. Aber es ging auch damals trotzdem relativ schnell. Ja, also ich habe ein gutes halbes Jahr in der ersten Liga gespielt, damals beim HC Wuppertal und unter Bob Hanning, der sicherlich aufgrund der Kontakte zur Nationalmannschaft damals auch sicherlich ein gutes Wort für mich eingelegt hat, aber ich war damals auch schon wirklich, ziemlich gut unterwegs für mein Alter, habe eine sehr gute Halbserie gespielt damals und ja, aber danach war es natürlich ein bisschen schleppend, man war nicht immer dabei und so weiter und das hat sich alle Jahre auch durchgezogen, aber ich finde prinzipiell, es ist heute ein bisschen leichter, in die Nationalmannschaft zu kommen. Das war damals noch ein bisschen schwerer, genau wie es dann irgendwann hieß, im Fußball ist es auch so. Jeder Deutsche, der gerade auslaufen und Ball aufs Tor werfen kann, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wird dann mal zur Nationalmannschaft eingeladen. So war es im Fußball dann auch irgendwie mal. Und also es war schon, kann man so sagen, früher, vor 15, 20 Jahren, glaube ich, schwieriger, Nationalspieler zu werden und dann auch dabei zu bleiben. Also muss man schon sagen. Liegt wahrscheinlich auch an der Generation, die damals gespielt hat, mit Schwarzer, Kretschmer und so weiter. Ja, die haben es dann natürlich auch nicht leicht gemacht, da reinzukommen, weil sie einfach so gut waren. Und von daher
sind am Ende, glaube ich, um die 60 Länderspiele geworden, wenn mich nicht alles täuscht, beziehungsweise Wikipedia mich da nicht anlügt. Wir wollen noch ein wenig auf andere Momente in deiner Karriere blicken, jetzt nicht nur auf die Länderspiele, die du absolviert hast und deine Premiere dort damals. Gibt es so Momente, die du nie vergessen wirst, jetzt abseits der DHB-Karriere, wo du sagst, wow, das hat sich so in meinem Kopf festgesetzt, das werde ich nie vergessen?
Jetzt sportlich, oder?
Ja, sportlich.
Ja, es gab viele schöne Momente, ob das jetzt bei Länderspielen war, wo du einfach Tore nicht vergisst, die du mal geworfen hast, weil sie einfach mehr oder weniger außergewöhnlich waren. Aber was sich schon so festgesetzt hat und weil es einfach auch es ist halt in meiner Vita so verankert, ist halt durch meine Erkrankung das erste Spiel danach. Als ich dann wieder das erste Bundesligaspiel gemacht habe, nach meiner OP damals und nach dieser halben Jahr Pause, das hat sich schon festgesetzt. Also das werde ich auch nicht vergessen. Und genauso wie ich jetzt auch nicht vergessen werde, mein letztes Spiel für die HSG Wetzlar. Also das ist klar, das behält man im Hinterkopf und man behält auch im Hinterkopf, wie danach die Verabschiedung war. Und dass man Zuspruch von so vielen Leuten bekommen hat und die einem so die Daumen gedrückt haben und so liebe Worte gesendet haben, auch sei es über Facebook, sei es direkt Auge in Auge. Und da hat man gemerkt, hier, da ist man irgendwie auch so ein bisschen im Herzen verankert. Und das hat mich schon gefreut. Und das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde und nicht vergessen werde. Auch so nicht nur dann das eine oder andere sportliche Highlight, sondern einfach, dass wir einem Menschen begegnet sind in all den Jahren. Und auch speziell jetzt beim letzten Spiel.
Welche Trainer wirst du denn besonders in Erinnerung behalten, beziehungsweise wo hat es besonders Spaß gemacht? Sportler sind ja normalerweise dann auch irgendwann, ich sag mal, die ganzen Konditionseinheiten in der Saisonvorbereitung satt, aber es gibt doch bestimmt Trainer, wo du sagst, ja, also der hat mich im Prinzip so geformt, dem habe ich sehr, sehr viel zu verdanken.
Ja, auch das ist natürlich nicht einfach jetzt zu beantworten. Jeder Trainer hat seine guten und hat seine schlechten Seiten, das steht außer Frage. Und man hat von jedem Trainer natürlich was mitbekommen. Angefangen bei meinem Jugendtrainer, der mich damals geformt hat und mich unterstützt hat und individuelle Einheiten gemacht hat mit mir und ja, mich extrem gefördert hat, um überhaupt, sagen wir mal, in den Profibereich im Endeffekt dann auch mal reinzukommen von der Leistungsfähigkeit her. Bis dann zum Trainer wie Martin Schwalb, der mir extrem viel beigebracht hat und unter dem ich extrem viel gelernt habe damals bei der SG Waldhof-Massenheim. Da hatte ich auch zwei super Jahre rein sportlich auch gesehen. Und also von ihm habe ich definitiv viel mitgenommen. Und ja, ob das dann Michael Roth war, den hatte ich auch ganz lange als Trainer hier in Los Weichert. Menschlich auch ein super Typ. Und ja, mit dem konnte man auch Pferde stehlen. Und wir hatten eine super sportlich erfolgreiche Zeit mit der Europapokalqualifikation und gute Platzierung in der Liga. Und naja, jetzt letztlich dann auch mit Kai Wandschneider, einen absoluten Fachmann der Taktik, Handballtaktik und ein absoluter Trainerfuchs, wo es auch nochmal richtig Spaß gemacht hat, mit so jemandem zu arbeiten, der ein ganz akribischer Arbeiter auch ist. Also so hat man im Prinzip von jedem, den man hatte, so ein bisschen was mitgenommen und Sachen, die man auch, die sich auch einprägen und die man eventuell auch mal selber, wenn man Trainer werden würde, sollte oder wie auch immer, ja, mit einbauen kann, seine Planung.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, hier in Großwaldstadt. Ich glaube, wir müssen nicht fragen, wo du dich gerade befindest. Jetzt hat der TVG die Lizenz nicht bekommen. Und ein großer Traditionsverein verlässt im Prinzip die professionelle Handballbühne. Berührt dich das irgendwie oder ist dir das völlig egal?
Es berührt mich schon irgendwo, aber ich will jetzt nicht immer am Traditionsverein festmachen, sondern einfach, weil es der Verein ist, bei dem ich so lange gespielt habe, unabhängig, ob er jetzt eine Tradition hat oder nicht. Ich habe 7 Jahre hier gespielt und ich wohne auch weiterhin hier in Großwaldstadt. Auch in der Zeit, wo ich jetzt in Wetzlar gespielt habe. Meine Frau kommt hier aus der Region und von daher hängt man auch so ein bisschen natürlich jetzt mittlerweile an der ganzen Region und zählt auch verwurzelt. Ich wohne seit 10 Jahren jetzt hier und habe das Ganze nicht nur als Spieler ich bin 2012 gewechselt, habe das nicht nur schon hautnah erlebt, sondern jetzt auch so ein bisschen, ja, 1 Kilometer Abstand zur Sporthalle und zur Geschäftsstelle immer noch so ein bisschen verfolgt und man bekommt was rangetragen, man hat Freunde innerhalb der Mannschaft von Großwaldstadt und ja, es ist natürlich traurig, aber man muss auch ganz klar sagen, das ist jetzt auch keine Sache, die jetzt in den letzten paar Monaten entstanden ist, sondern die bahnt sich ja im Prinzip schon seit Jahren an und ist dann halt jetzt darin explodiert, sage ich mal, in der zweiten Liga und naja, okay, jetzt ist die Lizenz weg und jetzt müssen die Leute sich hier zusammensetzen und müssen ein neues Konzept entwickeln und für einen Neuanfang muss ja vielleicht auch nicht unbedingt das Schlechteste sein, dass man jetzt mal wieder bei Null anfängt und wieder die Zukunft neu aufbauen kann und gestalten kann.
Gerade hast du noch ein Wort in den Mund genommen, nämlich Freunde. Hast du Freunde gefunden im Handball?
Ja, also sehr viele gute Bekannte, sagen wir mal so. Es ist immer schwierig. Wir hatten uns im Vorfeld schon mal besprochen, weil man einfach auch relativ häufig den Verein wechselt. Und es entstehen auch oftmals nur so Zweckehen, sage ich mal, im Sport für eine gewisse Zeit. Das mag vielleicht in anderen Sportarten noch extremer sein, weil einfach die Sportler noch mehr Zeit haben, weil sie sich neben ihrem Sport um nichts kümmern müssen. Aber es entstehen so Zweckehen irgendwo, dass man zusammen Zeit verbringt, dass man irgendwo auch mal ein bisschen was unternimmt und so weiter, die sich dann auch relativ schnell wieder verlaufen, sobald sich dann die Wege trennen, ja, die gemeinsamen. Aber es gibt trotzdem einige Spieler, mit denen man auch immer noch Kontakt hat und hin und wieder telefoniert oder sich auch öfters mal trifft. Das ist auf jeden Fall gegeben. Jetzt die engsten Freunde habe ich nicht im Handball, sagen wir mal so.
Unsere Wege trennen sich jetzt auch bald, ja, hätte ich jetzt fast gesagt. Wobei, ich habe es gesagt, denn die Sendung geht so langsam aber sicher zu Ende. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen. Was steht denn jetzt für dich an überhaupt nach dem Handball?
Ja, arbeiten. Ja, ich bin gerade, also ich bin seit einigen Wochen und Monaten dabei, meine Karriere nach der Karriere zu planen. Ich meine, da muss man ja auch seriös sein. Und es war ja abzusehen, dass ich mit dem Handball aufhöre und habe mich dementsprechend schon drum gekümmert und bin da jetzt auch so in finalen Verhandlungen mit potenziellen Arbeitgeber und ist aber jetzt, hat nichts mit Handball zu tun, wobei ich jetzt auch hier nicht ausschließen möchte, dass ich eventuell nochmal zum Ball greife, aber das wäre dann wirklich jetzt nicht mehr auf Bundesliga-Niveau, wie gesagt, meine professionelle Karriere habe ich am Freitag beendet und das heißt aber nicht, dass ich jetzt kein Handball mehr spielen werde.
Du hast jetzt gerade gesagt, was Seriöses, das heißt, dass man dich im Handball später als Trainer nicht mehr wieder sieht.
Nein, also ich mache jetzt sogar meinen Trainerschein Ende des Monats beginnt die neue B-Lizenz-Ausbildung. Die werde ich absolvieren. Die wird ja den ehemaligen Bundesligaspielern und Nationalspielern angeboten in der verkürzten Ausbildungszeit. Die werde ich auf jeden Fall machen. Ob ich dann mal Trainer werden will oder so, also ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Für mich steht, also zumindest auf professioneller Ebene nicht, für mich steht absolut im Fokus jetzt auch mal ein bisschen Abstand zum Handball zu gewinnen und also zumindest das jetzt, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, jetzt 1:1 direkt irgendwo auf eine Management-Ebene zu wechseln oder sowas, sondern es ist jetzt gut so, wahrscheinlich wird es ein Job ohne Sportbezug, ohne Handball und da will ich mich fortbilden, da will ich vorankommen und wenn dann in 1-2 Jahren wieder was kommt, dann bin ich auch gerne bereit, da mal wieder reinzuschnuppern und mal wieder was zu machen, aber jetzt erstmal weg vom Handball.
Vielleicht sehen wir dich dann in ein paar Jahren an der Seitenlinie des TV Großwaldstadt, in der zweiten oder irgendwann vielleicht sogar in der ersten Liga. Wir würden uns sehr darüber freuen. Jens, ich danke dir recht herzlich für dieses sehr, sehr offene Gespräch. Hat mir Freude gemacht, mit dir zu sprechen und wir sind, wie gesagt, am Ende der Sendung angelangt und es gibt vor der Sommerpause nur noch eine ganz, ganz kleine, nämlich von der Auslosung der Gruppenphase der Europameisterschaft 2016 in Polen. Die findet nämlich in Krakau statt in der kommenden Woche und da werden wir vorbeischauen und ansonsten möchte ich noch die Quizfrage aus der vergangenen Woche auflösen. Wer war die erste Trainerstation von Alfred Gislason in Deutschland? Jens, weißt du das zufällig?
Das ist eine gute Frage. Also die erste Trainerstation, also Tusen Essen gespielt. Ja, gut, ich hatte ja in Magdeburg das erste Mal. War das in Magdeburg oder war es vorher noch eine andere Station?
Er war tatsächlich vorher bei der SG VfL BHW Hameln. Und ist mit dieser Mannschaft in die zweite Liga abgestiegen. Hätte man auch nicht gedacht, dass dann mal so ein Erfolgscoach daraus wird. Und wir haben natürlich auch eine neue Frage für euch. Die wird Jens Tietke beantworten können. Das hoffe ich zumindest, dass er das kann. Wo ist Jens Tietke nämlich geboren? Das würden wir gerne wissen. Und wer das weiß, der kann uns die Antwort schicken an facebook.com/kreisab oder auch bei Twitter @kreisab.de. Ich sage danke fürs Zuhören. In ein paar Tagen sind wir wieder für euch da und bis dahin eine schöne Zeit.